Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Katharina und gemeinsam mit Anja, Christian und Karin interviewe ich die Anwenderinnen und Anwender der deutschsprachigen Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest, und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Und heute spreche ich mit Lisa Eichler. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Hallo Katharina, vielen Dank. Schön, dass ich heute hier sein darf, um mit dir über Liberating Structures zu sprechen.
Für den Start, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und in was für einer Rolle nutzt du Liberating Structures?
Genau, meinen Namen habt ihr eben schon gehört, Lisa, und ich bin Agile Coach bei einer Unternehmensberatung in Köln. Und in der Rolle des Agile Coach unterstütze ich Kunden immer wieder methodisch in der Prozessgestaltung, Produktentwicklung und in der Zusammenarbeit von Teams. Und das Schöne ist, dass ich in den Projekten auch häufig in die Situation komme, Workshops und Retrospektiven auf Teamebene durchzuführen, aber auch Großgruppenveranstaltungen, zum Beispiel im Rahmen von Strategietagen mit Führungskräften zu moderieren. Und egal wie groß die Gruppe ist, jeder sollte sich mit seinen Ideen einbringen können, und deshalb greife ich auch gerne auf Liberating Structures zurück, weil ich finde, dass die Methoden dafür einen wahnsinnig tollen Rahmen setzen.
Was hat dir denn geholfen, um in die Liberating Structures Praxis zu kommen?
Ja, ich bin immer wieder neugierig auf Methoden und habe auch Spaß daran, die auszuprobieren. Und durch mein Studium in Wirtschaftspädagogik und auch die Agile Toolbox, die wir bei Access to Agile entwickeln, habe ich das Glück, mich auch viel mit Methoden und deren Anwendungen beschäftigen zu können. Und ich glaube, für mich haben sich so im Laufe der Zeit zwei Sachen herauskristallisiert, die ganz zentral sind, um Methoden dann auch in die Anwendung zu bringen. Und das ist zum einen, Methoden sind für mich kein Selbstzweck. Also sie sollten immer das Ziel unterstützen und zu der Zielgruppe, aber auch den Inhalten passen. Und hierbei sollte ich mir dann auch bewusst machen, dass sich diese Aspekte inklusive der Medienwahl immer wieder gegenseitig auch beeinflussen. Das heißt, ich ändere ich an der einen Stelle etwas, dann hat das Auswirkungen auf alle anderen Komponenten. Und dass die Methode kein Selbstzweck ist, ich glaube, das sollte man dann immer nicht vergessen in seinem ganzen Eifer, das dann auch auszuprobieren, so dass ich dann auch ein Erlebnis kreieren kann, was für alle toll ist. Und genau, das andere ist, dass ich mich auch mit jeder Methode irgendwie selbst wohlfühlen muss. Also sie muss zu mir passen. Hier kann ich so als Tipp geben, mir hilft es total, den Workshop vorher zu visualisieren, das Ganze mal zu durchdenken. Und dann merke ich eigentlich schon vorab so ein bisschen, hakt es an der einen oder anderen Stelle, oder merke ich, das läuft richtig rund und ich fühle mich damit wohl. Ja, und dann heißt es eigentlich für mich, einfach ausprobieren, wenn die zwei Aspekte passen, und dann auch einfach schauen, welche Kraft die Methode der Liberating Structures dann auch entfalten.
Jetzt wollen wir heute über eine spezifische Struktur zusammen sprechen und deine Erfahrung damit. Über welche möchtest du denn gerne mit uns hier heute sprechen?
Genau, ich habe eine Methode mitgebracht, die ich sehr, sehr gerne mag. Das ist die X-by-N-Methode. Und für die Methode habe ich mich bewusst entschieden, weil es eben keine reine Erfolgsstory ist. Und ich glaube, das ist ganz schön, auch nochmal so meine Learnings dabei hier zu teilen mit euch.
Auch total gut, weil oft hört sich das ja immer so an, ja, alles super easy, läuft immer, erklärt sich von selber und klappt immer gut. Und das ist, glaube ich, richtig schön auch mal zu hören, was so für Fallstricke gibt und wie sich das vielleicht auch anfühlt, mit so einer Methode dann mal zu scheitern oder nicht das gewünschte Ergebnis zu bekommen. In welchem Kontext hast du denn X by N angewendet?
Ich habe die Methode in zwei verschiedenen Kontexten angewendet und ich glaube, das baut auch so ein bisschen aufeinander auf. Das eine war im Rahmen von einem Führungskräftetraining damals, wo das wahnsinnig gut funktioniert hat, und das andere im Rahmen von einer Retrospektive in einem Team, in dem ich damals unterwegs war. Und da habe ich so ein bisschen dann auch die Fallstricke für mich gemerkt.
Und bevor wir jetzt in die Fallstricke einsteigen, wie funktioniert die Methode denn eigentlich für all die, die jetzt nicht kennen?
Ja, sehr gerne erkläre ich das noch einmal kurz für alle, für die das auch neu ist. Die X-by-N-Methode funktioniert so, dass sich jeder erstmal Stift und Papier schnappt, und dann ist die Methode quasi so ein Mini-Brainstorming mit sich selbst. Und ich als Moderatorin habe dann die Möglichkeit, die Gruppe gezielt in verschiedene Richtungen zu lenken. Und das mache ich, indem ich eben x Fragen stelle. Und hier würde ich immer empfehlen, so circa 7 Fragen zu wählen. Und dann bitte ich die Teilnehmenden pro Frage innerhalb von 2 Minuten nach Möglichkeit so viele Antworten aufzuschreiben, wie es geht, also N Antworten. Auch hier kann man das so ein bisschen in der Moderation vorab vielleicht schon steuern und sagen, so versucht mal irgendwie zwischen 4 und 10 Antworten zu notieren, so dass einfach jeder einzelne Teilnehmer auch schon so ein bisschen ins Sprudeln kommt, gedanklich, und viele Ideen generiert. Und wenn diese erste Phase dann abgeschlossen ist, dann geht es im nächsten Schritt darum, die subjektiv wichtigsten Antworten rauszufiltern. Und dafür gebe ich dann meist nochmal 2 Minuten Zeit und kann das Ganze auch nochmal durch Leitfragen anmoderieren, indem ich sage, schaut euch vielleicht im ersten Schritt einmal an, welche Antworten resonieren stark, wenn ihr sie jetzt nochmal durchliest, und was erzeugt bei euch immer wieder ein starkes Gefühl. Das bringe ich dann sozusagen in einer Farbe ein. Und die andere Möglichkeit ist, dann nochmal zu gucken, welche Antworten sind auch für die Gruppe relevant. Und dafür nehme ich dann auch mal eine andere Farbe oder unterstreiche das irgendwie. Und so habe ich schon mal so ein bisschen vorgefiltert, über welche Themen wollen wir eigentlich hier in der großen Gruppe dann auch sprechen.
Jetzt hast du gerade schon einige Tipps und Tricks beim Erklären genannt. Gibt es da noch irgendwas, worauf man achten sollte? Bei der Einladung vielleicht vorab, aber auch bei der Durchführung?
Ja, bei der Einladung würde ich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen auf die Materialien hinweisen. Gerade wenn ihr im digitalen Kontext unterwegs seid, dann ist es nicht selbstverständlich, dass da jeder immer Stift und Papier zur Hand hat. Die meisten tippen dann doch eher am Laptop. Also das einfach schon mal reinschreiben. Dann muss nicht jeder nochmal aufstehen zu Beginn der Methode und kann direkt loslegen. Und während der Durchführung, gerade wenn ihr das entweder live vor Ort macht oder auch auf dem Whiteboard, sodass jeder mitlesen kann, dann empfehle ich hier die Antworten und beziehungsweise die Fragen dann auch nacheinander aufzudecken. Also, dass man sich wirklich fokussiert auf die Frage, die gerade im Raum steht, und nicht schon so nach dem Motto, ich bin jetzt hier eigentlich so nach einer Minute gefühlt fertig und dann arbeite ich doch schon mal vor und gucke mir die nächsten Fragen an.
Nochmal ein guter Hinweis. Was wird denn ermöglicht durch die Liberating Structure?
Genau, durch die Liberating Structures. Also ich bin großer Fan und nutze die Methode wahnsinnig gerne, weil ich finde, es bringt so ein bisschen das Analoge auch in den digitalen Kontext. Und ich persönlich kann auch immer ganz gut denken, wenn ich nebenbei auch mit einem Stift auf einem Zettel kritze und meine Sachen da notiere. Die Liberating Structures finde ich auch toll hier an der Stelle, weil es durch dieses Blatt Papier einfach einen geschützten Raum für eine ehrliche Reflexion ermöglicht. Und gerade für Teams, die sich vielleicht noch nicht so gut kennen, ist das ganz hilfreich, dass jeder erstmal im ersten Schritt für sich reflektiert und die anderen das Notierte noch nicht sehen können. Und der dritte Aspekt, der mir sehr gut daran gefällt, ist, dass die Fragen einfach nochmal einen anderen Denkraum für eine Gruppe eröffnen können. Also ich mache mit Teams auch oftmals die Erfahrung, dass wenn Gruppen schon sehr viele Retrospektiven zusammen durchgeführt haben, dass sie dann dazu tendieren, Themen immer wieder aus der gleichen Ecke zu ziehen. Und da kann es einfach helfen, durch solche Leitfragen nochmal so die Gedanken ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken.
Was machst du in einer Situation, wo jemand sagt, oh, ich habe jetzt gar keinen Stift und Papier, ich schreibe das hier eben in einem Word-Dokument mit, ist... Findest du das okay oder ermutigst du die Person dann doch nochmal loszuziehen auf Suche nach Zettel und Papier, Zettel und Stift?
Ich finde, dabei hilft eigentlich immer kurz nochmal so ein bisschen das Warum zu erklären. Also welche Möglichkeit eröffne ich mir selbst vielleicht auch dadurch, dass ich Stift und Papier nutze, um auch so auch dieses Ganze drumherum, ne, das blinken dann auch Nachrichten auf, vielleicht am Laptop oder ich werde durch irgendwas anderes abgelenkt. Das habe ich auf meinem eigenen Blatt Papier ein bisschen weniger. Also wenn ich da dieses Warum reingebe, dann merke ich schon, dass ich da einige auch von überzeugen kann. Wenn jetzt jemand sagt, Nee, fürchte ich gar nicht. Dann ist es mir zumindest sehr wichtiger, dass die Gruppe da das gemeinsame Erlebnis hat und jeder erstmal mitmacht. Und dann sage ich, okay, du kannst ja auch gerne dein Word-Dokument nehmen, wenn das für dich einfacher ist, damit zu schreiben.
Ich finde so diese verschiedenen Räume und Begebenheiten, die man mit Writing Structures eröffnen kann, immer super spannend. Auch in den Gesprächen, die wir jetzt hier in dem Podcast schon geführt haben, war das immer mal wieder ein Thema, auch wenn man auch vor Ort zusammen ist, wie sich dann so ein Raum nach und nach gestaltet. Und auch hier, ne, macht man so einen anderen kleinen Raum auf, den man sonst vielleicht gerade in einem Entwickleralltag, in einem Kontext, wo du ja sehr viel mit Menschen zu tun hast, wahrscheinlich weniger mit so einem analogen Raum zu tun hat als mit dem digitalen Bildschirm. Das finde ich super, ein super spannender Aspekt immer wieder.
Ja, absolut. Und das hilft den Teilnehmern auch total, sich dann einfach auch einzulassen und sich die Zeit zu nehmen und vielleicht auch mal so ein bisschen neue Denkstrukturen an der Stelle auszuprobieren.
Wie reagieren denn die Menschen so da drauf, wenn du sagst, hier Zettel und Stift, jetzt habe ich hier 7 Fragen für euch, denkt da mal drüber nach, schreibt das auf. Was kommt dir da so entgegen?
Ja, ich merke schon, dass gerade in dem digitalen Kontext erstmal so, okay, jetzt kommt hier was Neues ist und dass es erstmal so einen kurzen Moment, dass sich darauf Einlassens bedarf. Aber dass es doch größtenteils sehr, sehr gut bei den Teilnehmern einkommt und ja, das einfach nochmal eine andere Art der Zusammenarbeit ist und dadurch auch gerade in wiederkehrenden Meetings einfach nochmal frischen Wind auch reinbringt.
Bist du schon mal richtig auf die Schnauze gefallen? Das hat sich vorhin in deiner Einleitung ein bisschen so angehört.
Ja, genau. Das, da habe ich auf jeden Fall sehr zweigeteilte Erlebnisse auch mit dieser Methode. Und zwar war das damals so, dass ich zunächst die Methode in einem Führungskräftetraining eingesetzt habe und in diesem Modul des Trainings ging es darum, um Führung von selbstorganisierten Teams. Und die X-by-N-Methode haben wir genutzt, um die eigene Führungshaltung dann auch zu reflektieren. Und es kam eine wahnsinnig tolle Diskussion auf. Jeder hatte mindestens so eine Erkenntnis, die er mitgenommen hat. Und ja, ich würde sagen, wir sind da wirklich alle mit so Aha-Momenten rausgegangen. Und davon beflügelt dachte ich mir, super, die Methode bringt frischen Wind in meine nächste Retrospektive. Das mache ich da auch. Und dann lief das irgendwie ganz anders, als ich mir das vorher so in meinem Kopf ausgemalt hatte. Bei der ersten Frage kamen dann schon Verständnisfragen auf und bei der anschließenden Diskussion merkte ich dann auch schon so, irgendwie passen die Antworten nicht so richtig zum Thema. Alle waren auch so leicht überfordert, vielleicht auch auf Knopfdruck so viele Dinge aufschreiben zu müssen in kurzer Zeit. Genau, so dass ich das Gefühl hatte, es läuft nicht so richtig rund und so ein bisschen entgleitet hier diese Retrospektive oder läuft anders, als ich mir das vorab vorgestellt hatte. Und das ist natürlich auch so einerseits noch ein bisschen dadurch bedingt, vielleicht auch, dass ich ja nicht sehe, was die Leute auf ihr Papier schreiben und auch währenddessen nicht so gut nachsteuern kann. Also wenn ich auf einem Whiteboard zum Beispiel arbeite, sehe ich ja vorher schon, was die einzelnen Personen schreiben und kann merken, passt das zum Thema oder muss ich hier vielleicht nochmal so in der Anmoderation ein bisschen nachschärfen. Genau, so erging es mir da und dann war so ein bisschen die Frage, okay, wie gehe ich jetzt damit um im Rahmen der Retrospektive und was ich da dann gemacht habe, war wirklich nochmal am Ende einerseits mit den Teilnehmern zu reflektieren und zu sagen, gebt mir doch mal kurz Feedback, wie es euch so mit der Methode ergangen ist, die jetzt ja doch ein bisschen anders war als das, was wir vielleicht auch vorher in den Retrospektiven gemacht haben und ich selbst habe auch nochmal überlegt, was war denn jetzt eigentlich anders zu diesem Führungskräftetraining auch im Vergleich? Und da sind mir, glaube ich, so 2-3 Sachen aufgefallen, die es für mich, glaube ich, ausgemacht haben. Und zwar im Rahmen des Führungskräfte-Workshops, weil sozusagen waren alle schon aufgewärmt und so ein bisschen im Thema auch gedanklich angekommen, während wir in der Retrospektive vielleicht auch ja recht wenig Zeit an dem Tag hatten, sodass wir da recht schnell dann auch reingesprungen sind. Und dann hatte ich ja anfangs schon gesagt, der Methode ist kein Selbstzweck und es muss auch immer so ein bisschen zu den Zielen und den Inhalten und auch der Zielgruppe passen. Und ich glaube, hier hat sozusagen die Zielsetzung nicht ganz zu den Inhalten gepasst, die den Teammitgliedern auch wichtig waren. Also die hatten da vielleicht zu dem Zeitpunkt auch ganz andere Themen, über die sie gerne sprechen wollten. Und das war so das, wo sie, glaube ich, auch versucht haben, dann einfach über ihre Antworten die Themen dann in der Retrospektive zu platzieren. Und das Dritte, was ich für mich mitgenommen habe, und das kam auch schon in vielen Podcast-Folgen hier, ist, dass man die Fragen vorher immer präzise formulieren sollte. Ich habe nochmal extra aus den Unterlagen rausgekramt, welche Frage ich damals gestellt hatte. Und das war die Frage: Wann hast du die Arbeit im Team als positiv erlebt? Und ich glaube, die Frage wäre wahrscheinlich weiter unten im Fragenkatalog sozusagen gar nicht so schwierig für die Teilnehmenden gewesen, weil sie sich dann schon an die Art der Fragen gewöhnt hätten. Aber hier haben sie tatsächlich angefangen, das Wann sehr wörtlich zu nehmen und nach einem Zeitpunkt zu suchen. Und besser wäre vielleicht da gewesen zu sagen, in welcher Situation oder an welcher Stelle hast du die Arbeit im Team als positiv erlebt, dann wäre das Ganze schon mal klarer gewesen. Und das hätte man vielleicht auch, wenn man das im Vorfeld nochmal ein bisschen auch gechallenged hätte mit anderen Personen, gemerkt. Genau, und dann ist so das los, was ich für mich mitgenommen habe und wo ich auch immer wieder gucke, dass ich in der Fragenformulierung genauer hinschaue, so ein bisschen schaue, dass die Fragen aufeinander aufbauen oder ein Thema aus verschiedenen Richtungen beleuchten oder vielleicht auch ein bisschen extremer in der Formulierung sind, um einfach die Gedanken auch anzuregen.
Total spannend. Vielleicht können wir in dieses Thema der Fragenformulierung noch ein bisschen tiefer einsteigen, weil das ja gerade auch bei der Methode super zentral ist, ne, um in verschiedene Richtungen zu lenken. Und du hast es gerade schon erwähnt, auch die Reihenfolge spielt eine Rolle. Was ist so deine Empfehlung oder deine Erfahrung, wie die Fragen aufeinander aufbauen sollten?
Ich denke, auch hier muss man sich nochmal bewusst machen, was möchte man, welches Ziel verfolgt man damit einfach. Möchte ich zum Beispiel ein Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, oder dann bietet es sich bestimmt auch an, ähnlich wie bei einem Fragebogen, so ein bisschen vielleicht positive, negative Fragen zu stellen und das Ganze nochmal so in der Gemütslage auch von verschiedenen Aspekten zu betrachten. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich eher so das Ziel habe, das vielleicht auch zu einer Aktion, einer Handlung hinzuleiten, dass ich dann sehr aufbauende Fragen nehme und vielleicht erstmal überlege, ich starte zum Beispiel bei der Situation, sammle erstmal, woher ging es mir vielleicht mit dem Thema in der Art oder in einer anderen Art, gucke dann, was sind die Emotionen, die ich dazu habe, was fand ich positiv, was vielleicht eher negativ. Und dann auch gerne so in die Richtung mal überlegen, was werde ich jetzt tun als nächstes? Was kann ich für mich mitnehmen? Oder auch die Gruppe.
Ein anderer sehr zentraler Aspekt bei der Methode ist ja, dass du erstmal so ein Türöffner für Themen und Fragestellungen für die Gruppe ist. Was nutzt du gerne danach? Ne, weil dann hat man irgendwie so ein paar Themen im Raum, die man vielleicht mit der Gruppe gerne diskutieren möchte, was passiert dann?
Genau, also was man dann machen kann, sagen wir mal, wenn man jetzt sehr wenig Zeit hat, dann hilft, glaube ich, einfach dieses Umkringeln sozusagen von den Antworten, um die Sachen schon mal so ein bisschen zu reduzieren und dann auch ja in die Gruppe reinzubringen. Also dann habe ich halt vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht, 50 Antworten, die ich auf dem Blatt Papier notiert habe, sondern ich bringe dann halt irgendwie 2, 3 Punkte pro Person mit in die Runde. Also habe ich hier schon mal ein längeres Feld, wo man sagen kann, man gewichtet das nochmal in irgendeiner Form. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann kann man in verschiedene Richtungen denken. Da kann man auch wunderbar andere Formate wie Open Space Formate anschließen. Ich kann aber auch vielleicht gucken, dass ich nochmal die Sachen, die ich jetzt nicht mit der Gruppe diskutiere, die ich aber für mich selber irgendwie erkannt habe und reflektiert habe, dass ich ja nochmal mit Sachen wie einer 15%-Solution irgendwie arbeite und nochmal überlege, wo kann ich da auch im Kleinen irgendwie bei mir anfangen.
Auch voll die spannende Idee, ne? Am Ende da nicht nur zu gucken, was ist jetzt hier noch für die Gruppe relevant und die eigene Reflexion dann ein bisschen nur als Türöffner zu nehmen, sondern da auch dann nochmal zu schauen, okay, was liegt denn jetzt hier wirklich vollkommen in meinem Kontrollbereich, um da in dieser Idee vom Circle of Influence zu bleiben. Was kann ich wirklich selber, ohne mich mit irgendjemandem anderen abzusprechen, angehen? Was bewegt mich auch? Was vielleicht eher so in meinem privaten Einflusskreis liegt, wo ich gar nicht die Gruppe zu brauche und wo ich die Gruppe vielleicht auch gar nicht involvieren möchte. Das finde ich einen schönen Gedanken, dass man das auch nochmal ganz bewusst dann adressiert und dazu einlädt.
Ja, absolut. Und ich glaube, wenn man da in den Liberating Structures Kanon reinschaut, dann findet man bestimmt auch ganz viele andere Methoden, mit denen sich das noch toll kombinieren lässt. Weil ich finde, das ist auch so eine große Stärke von den Liberating Structures, dass ich die ganzen Methoden auch gut kombinieren kann und da eben relativ schnell dazu komme, dann auch einen ganzen Workshop zusammengestellt zu haben, mit dem ich gut arbeiten kann.
Sind wir schon fast am Ende? Hast du denn sonst noch Tipps oder Inspiration für uns, wo du denkst, aus meiner Praxis, das würde ich gerne noch mitgeben der Community?
Ja, was ich der Community, glaube ich, nochmal mitgeben würde, ist einfach, ja, sich nicht entmutigen zu lassen von vielleicht auch mal kleineren Rückschlägen, so wie ich sie da vielleicht auch erlebt habe, sondern einfach für sich auch zu reflektieren, was kann ich daraus lernen, was kann ich mitnehmen und dann auch munter weiter die Liberating Structures anzuwenden und hier auch einfach zu erfahren, wie toll das ist, mit wenig Zeit zu tollen Ergebnissen zu kommen und wie auch laute und leise Personen immer wieder eingebunden werden und vielleicht auch so ein bisschen diese Freude an nicht immer alle Themen sozusagen in die große Gruppe bringen zu müssen, sondern einfach sich bewusst zu machen, das, was wichtig ist, kommt auch als erstes in den Kopf und wird in die Gruppe getragen. Und wenn ich dann wie bei XBN trotzdem noch weitere Punkte habe, die ich sozusagen in meinem kleinen geschützten Raum für sich reflektiert habe, dann kann ich die auch im Nachgang noch für mich mitnehmen und weiterverwenden.
Auch nochmal ein ganz wichtiger Gedanke, ne, dass man nicht sich ja nicht um alles immer direkt kümmern muss, sondern man muss auch erstmal irgendwo anfangen.
Ja, total.
Danke, Lisa. Das war super interessant, vor allem auch so deine ja nicht so erfolgreichen Erfahrungen, das nochmal zu reflektieren. Und an der Stelle nochmal danke für die Tipps und Tricks, wie man am besten diese Fragen formuliert. Das haben wir ja auch in den anderen Folgen immer mal wieder festgestellt, dass das so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt von den meisten Strukturen ist. Mit einer unpräzise gestellten Frage kann man für ganz schön viel Verwirrung sorgen. Und am besten fragt man nochmal jemand anderen, wie verstehst du die Frage, verstehst du die? Weil selber ist man ja dann doch manchmal ein bisschen gefangen mit seiner eigenen Wahrnehmung und Interpretation.
Ja, danke schön, Katharina. Mir hat total viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Austausch und schön, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank, Lisa. Ja, und das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Und wenn du Lust hast, wie Lisa, mit uns über deine Erfahrungen mit Liberating Structures zu sprechen, dann melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast@gmail.com. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Den Liberating Structures Praxis Podcast findet ihr auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Denn tatsächlich nur mit diesen Bewertungen lässt sich effektiv die Reichweite des Podcasts erhöhen, damit noch mehr Menschen Liberating Structures ausprobieren können. Ich bin Katharina Reinker und freue mich, von euch zu hören.